Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Wir begrüßen hier an dieser Stelle immer wieder spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Heute wollen wir uns mit den Öl- und Proteinliefernden Pflanzen beschäftigen. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, den ich auf der Grünen Woche beim Erlebnisbauernhof nicht weit von mir stetig beobachten konnte. Bei mir zu Gast ist heute Stefan Ahrens, der Geschäftsführer der UFOP. Bevor wir auf die Personen kommen, ein kurzes Wort: Wer ist UFOP? Guten Morgen, Stefan.
Hallo Hermann Josef. Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung zu diesem Podcast. Wer oder was ist die UFOP? Die UFOP ist eine Abkürzung für die Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen. Ein Verein, der vor 35 Jahren, 1990, gegründet worden ist. Und zwar in erster Linie von BDP, also den Pflanzenzüchtern und dem Deutschen Bauernverband. Das sind bis heute auch die beiden tragenden Säulen. Aber mittlerweile oder relativ kurz danach sind auch Handel oder auch der Ölmühlenverband und auch einzelne Ölmühlen und auch Züchterunternehmen beigetreten, sodass wir sagen können, wir sind heute der Branchenverband für Öl- und Proteinpflanzen in der gesamten Breite.
Okay, wir kommen gleich noch ein bisschen auf die Aufgaben zurück und werden uns ein bisschen tiefer damit befassen, aber erstmal zur Person Stefan Ahrens. Was qualifiziert dich, diese Aufgabe wahrzunehmen? Was hast du im Leben gelernt? Manche unserer Zuhörer, die sagen ja, Stefan Ahrens, vielleicht bin ich ihm schon mal begegnet, aber mir ist es nicht bewusst. Das fängt ja meistens irgendwo so im Studium oder so an. Also wie ist dein Leben verlaufen?
Ja, mein Leben ist sehr interessant verlaufen bisher. Was qualifiziert mich? Mich qualifiziert mich fast eine fast 30-jährige Tätigkeit für den Bereich Agrarwirtschaft, Agrarpolitik insgesamt. Begonnen hat das Ganze mal, das Fundament gelegt wurde an der Universität in Gießen, Justus-Liebig-Universität. Ich habe dort Agrarwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Wirtschaft und Sozialwissenschaften und habe dort auch den Diplom Agraringenieur abgelegt, was ja heute noch wirklich ein hoch anerkannter Abschluss ist. Bin dann relativ schnell nach Bonn gewechselt, 1996, in ein Bundestagsbüro, also ganz normaler Mitarbeiter eines damals noch relativ unbekannten Abgeordneten Peter Bläser, heute natürlich vielen noch gut in Erinnerung. 1998 dann der Wechsel zum Deutschen Reifeisenverband. Zunächst einmal zuständig für die Diversifikationssparten, das heißt die gesamte Energie, Kraftstoffe insbesondere, also auch dort schon mit Biokraftstoffen eng zu tun gehabt. Aber auch Kartoffeln, ich hatte auch zwischenzeitlich mal die Leitung des Futtermittelbereiches, also ein ganz großes Portfolio, was ich dort vertreten habe. Und 2003 bin ich für den Deutschen Reifeisenverband nach Berlin gewechselt. Ich war dort der Frontrunner, kann man sagen, mit einer Sekretärin 2,5 Jahre hier fast alleine durchgeschlagen in verschiedenen Büros. Und 2006, ja, man kann schon fast sagen, wurde ich dann berufen. Dort hatte ich eine Tätigkeit in der Unionsfraktion im Bundestag begonnen, als Agrar- und Verbraucherschutzreferent beim damaligen CDU-Agrarsprecher Peter Bläser. Also da schließen sich wieder die Kreise. Und es war eine sehr interessante Tätigkeit, 6 Jahre insgesamt diese herausfordernde Tätigkeit in der Unionsfraktion auszuüben. 2 verschiedene Koalitionen, also die Große Koalition Merkel 1 und mit der SPD zusammen und dann auch Merkel 2 mit der FDP noch 2 Jahre, bevor ich dann letztendlich zur UFOP gewechselt bin 2012 und dort mittlerweile auch schon 12 Jahre als Geschäftsführer hier tätig bin.
Das ist ja ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Ich stelle dabei auch fest, der Raiffeisenverband ist offensichtlich auch eine Kaderschule dabei gewesen. Aber kommen wir zur UFOP. Warum braucht es eine eigenständige Organisation? Man könnte jetzt sagen, zumal du ja schon in allen Verbänden irgendwo diese Teilaspekte möglicherweise bearbeitet hast, warum braucht es eine eigenständige Organisation? Man sagt ja so oft noch ein Verband und noch ein Verband.
Das ist völlig korrekt. Es gab immer schon mal Diskussionen, kann man die Verbände nicht irgendwie ein bisschen zusammenfassen. Aber man muss auch sagen, alleine als UFOP vertreten wir ja schon ein ganz, ganz weites Spektrum an Pflanzen, Kulturpflanzen. Wir haben insgesamt 6 Pflanzen, die wir vertreten. Also die beiden Ölsaaten, Raps, Sonnenblume und die 4 Körnerleguminosen. Körnererbsen, Körnerleguminosen wie Futtererbsen, Ackerbohne, Sojabohne, ja, und die Süßlupine, ja, nicht zu vergessen. So, jetzt, warum es eine eigenständige Organisation gibt. Deswegen gibt es auch eine wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Deswegen gibt es auch ein DMK. Deswegen gibt es auch eine Unica. Das heißt, es gibt sehr, sehr spezifische Anforderungen aus diesen ganzen Produktbereichen. Sei es Pflanzenschutzverfügbarkeit, sei es agrarpolitische Sonderregelungen, sei es auch internationale Verbindungen, was ja gerade in der Zuckerwirtschaft zum Beispiel eine Rolle spielt. Also es gibt ganz spezifische Herausforderungen, weshalb es auch wichtig ist, eine Branchenvertretung für Öl- und Eiweißpflanzen beispielsweise weiter zu betreiben.
Wenn wir über die Öl- und Eiweißpflanzen sprechen, kommen wir ja ganz schnell auf mögliche Konflikte. Der große Konflikt ist immer Teller-Tank und die Bioenergie ist ja auch nochmal dazugekommen, wenn man das jetzt mal weitläufiger als Tankdiskussion bezeichnen kann. Wie löst ihr diesen Konflikt? Denn da prallen ja vielleicht auch unterschiedliche Interessen aufeinander.
Diese Diskussion Teller oder Tank, das ist ja die maßgebliche Diskussion, ja, die immer wieder geführt wird, die führen wir seit 2008, seit die EU diese erneuerbare Energienrichtlinie beschlossen hat und damit, ich sag mal, eine Förderung von nachhaltigen Antriebsstoffen eben zum Beispiel für den Kraftstoffbereich auch beschlossen hat. Seitdem wird die Diskussion geführt, ist es richtig, ist es sinnvoll, Anbaubiomasse auch für energetische Zwecke einzusetzen. Wir sagen, diesen Widerspruch, den hat bis jetzt keiner so richtig belegen können. Für uns gilt nicht oder, sondern für uns gilt sogar ein Dreiklang, Teller, Trog und Tank. Am Beispiel Raps kann man das ganz, ganz klar verdeutlichen. Wir haben den Rapsanbau und der Rapsanbau zum Beispiel in Deutschland kann nur auf dieser wirtschaftlichen Basis betrieben werden durch die Verwertung des Pflanzenöls auch für Biokraftstoffe. Und nur durch die Verarbeitung des Rapses, um das Öl zu gewinnen, zum Beispiel für die Biokraftstoffproduktion, aber auch für die menschliche Ernährung, nur daher kommt der Pressrückstand, nämlich diese Eiweißfuttermittel, also das Rapsschrot. Und nur deshalb kommt die gesamte Milchwirtschaft auf das deutsche Rapsschrot oder das europäische, ich bin jetzt mal ein bisschen weiterblickend, auf das europäische Rapsschrot zurückblicken. Hätten wir die Biokraftstoffverwertung in der energetischen Schiene nicht, würde der Rapsanbau einbrechen. Das wäre mal eine ganz klare Prognose. Und deswegen sind wir da immer ganz klar auch in der Argumentation. Wir haben auch einen Bericht, den wir jährlich neu auflegen, einen Versorgungsbericht, den die UFOP herausgibt, wo wir uns genau diese Anbauzahlen weltweit im Getreide- und Ölsaatenbereich anschauen. Und man muss einfach sagen, es gibt genug Nahrungsmittel, Energie zur Verfügung. Die Verteilung ist natürlich die Frage. Oder wenn man jetzt mal in kriegerische Konflikte anschaut, und da ist ja nun mal die Ukraine jetzt ganz naheliegend, was dort an Lagerkapazitäten, Transportkapazitäten zerschossen wurde und zerstört wurde. Das hat aber nichts mit energetischen Verwertungen zu tun, sondern das sind Außeneinflüsse, die dann Märkte kurzfristig dann mal in die, sagen wir, ein Ungleichgewicht bringen. Wir sagen ganz klar, die Mengen, die wir produzieren für die Biokraftstoffe, können auch ganz schnell in den Nahrungsmittelsektor oder Fördermittelsektor umgeswitcht werden. Also das ist kein Oder, für uns ist es ein Und.
Die Bundesregierung hat ja angesichts der Diskussion über Verfügbarkeiten von Energie und Knappheiten jetzt auch mit dem Ausstieg aus der Kern- und Kohleenergie, muss man ja sagen, halt eben dann auch nach alternativen Energieformen gesorgt oder dafür gearbeitet. Konntet ihr da überzeugen, was den Einsatz der nachwachsenden Rohstoffe betrifft? Ich habe in Erinnerung, dass das gerade aus dem Umweltministerium da ja keine positive Meinung zu besteht und man das auch ausschließen will.
Das ist völlig richtig beschrieben. Es gibt ein Ministerium, was immer wieder Versuche gemacht hat, die Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse, wir sprechen da von der ersten Generation, immer wieder aus der Anrechnung auf der Treibhausgasquote da auszuschließen. Das hatte selbst innerhalb der drei grünen Ministerien, Wirtschaftsministerium, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, keinen Erfolg, geschweige denn, dass dieser Vorschlag irgendwann mal im Bundeskabinett gelandet ist, solange die Ampel noch eine vollständige Ampel war. Also sie hat nie gezogen. Und auch der Vorwurf damals, als wir hatten natürlich kurzfristige Preissprünge, das wissen wir alle, Anfang 2022, als Russland diesen Krieg gegen die Ukraine begann, weil viele die Sorge hatten, jetzt kommt es hier zu kurzfristigen Versorgungsengpässen. Aber wir haben relativ schnell gesehen, dass dem nicht so ist und die Preise sind noch relativ schnell wieder nach unten. Dennoch hat die Umweltministerin das wieder für einen neuen Angriff genutzt. Und das ist aus unserer Sicht, wir sprechen immer von der sogenannten Brückenfunktion der heutigen Biokraftstoffe. Wir wissen, dass wir nicht in aller Ewigkeit für die Transport- und Verkehrssektor zur Verfügung stehen, weil andere Antriebe dann eben mal auch Marktrelevanz gewinnen, wie zum Beispiel die Elektromobilität. Aber wenn wir von Schwerlastverkehr sprechen, wenn wir von schweren landwirtschaftlichen Maschinen sprechen, dann geht erstmal überhaupt nichts an energieintensiven Kraftstoffen vorbei. Und wenn wir keine fossilen Kraftstoffe weiterhin einsetzen wollen, dann geht kein Weg an diesen Biokraftstoffen der ersten Generation vorbei, weil die sind im Markt, die sind verfügbar und nochmal, die Konkurrenzen sehen wir da nicht. Und es wäre dumm, wenn die Bundesregierung, auch eine zukünftige Bundesregierung, wir müssen ja jetzt schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen, da nicht auch mal einsieht, dass dieser Weg weitergegangen werden muss mit den Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse.
Ich bin natürlich sehr stärker auf Futter fokussiert, deswegen kenne ich so die Detaildiskussion nicht, aber deswegen sitzen wir hier zusammen, dass du mich und uns ein bisschen schlauer machst. Es gab ja immer, bitte straf mich jetzt nicht für diese Formulierung, den Beimischungszwang oder die Beimischungsquote, wie heißt das genau, das kannst du vielleicht nochmal erklären. Und nach meiner Auffassung ist die reduziert worden. Oder bitte belehr mich eines Besseren, das hat ja auch Auswirkungen dann auf den Markt.
Ich belehre ungern, aber ich erkläre auch sehr gerne. Nein, wir haben einen grundsätzlichen Systemwechsel vorgenommen. Und da muss ich ein klein bisschen zurückgehen in meine Anfangszeit bei der Unionsfraktion. Dort musste ich was umsetzen, was schon im Koalitionsvertrag vereinbart war. Ich konnte das leider nicht mehr verhindern. Und zwar die Besteuerung von Reinkraftstoffen. Wir müssen ganz kurz uns daran erinnern, bis 2005 hatten wir einen sehr, sehr gut funktionierenden Markt für reine Biokraftstoffe, Biodiesel, der an jeder, also an vielen Tankstellen getankt werden konnte. So, und dann hat die Bundesregierung beschlossen, wir führen eine schrittweise, stufenweise Einführung einer Steuer, einer Besteuerung ein, was dazu geführt hat, dass diese Kraftstoffe die Marktrelevanz verloren haben, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Und gleichzeitig hat man diese, die du angesprochen hast, diese Beimischungsverpflichtung eingeführt, um zu sagen, liebe Landwirte, wir sorgen auch für euren zukünftigen Absatz, aber eben auf einem anderen Weg. Das, und jetzt muss man sagen, dass aber vor einigen Jahren, 2015, hier nochmal ein Systemwechsel vorgenommen worden ist, nämlich die von der Beimischungsverpflichtung her auf eine Treibhausgaseinsparungsvorgabe. Das heißt, es ist nicht mehr ein bestimmtes Volumen seitens der Hersteller, seitens der Mineralölgesellschaften zu erfüllen, sondern sie müssen eine gewisse Treibhausgaseinsparung nachweisen. Und das ist jetzt eine sehr spannende Entwicklung. Das hat nämlich wieder zu einem Absatzrückgang auch für unsere Kraftstoffe aus Rapsbiodiesel zum Beispiel geführt. Wir sehen es trotzdem positiv, diese Entwicklung, weil die Effizienz des Rohstoffeinsatzes ist dadurch wesentlich gestärkt worden, weil natürlich die Mineralölwirtschaft ein ganz großes Interesse daran hat, möglichst wenig Rohstoffe einzukaufen und zu verarbeiten, um ihre Quotenverpflichtung zu erfüllen. Ja? Und deswegen ist der treibhausgasoptimierte Rohstoff natürlich sehr, sehr interessant geworden für die Industrie. Deswegen arbeiten wir auch weiterhin an der Verbesserung zum Beispiel der Treibhausgasbilanz des Rapsanbaus. Weil wir wissen, das ist der wesentliche Wettbewerbsfaktor. Jetzt gab es da ein paar negative Entwicklungen, aber auch die dadurch ausgelöst wurden, weil wir sind sehr, sehr stark damit in Vorleistung gegangen, auch innerhalb der EU. Nämlich da die jetzt kürzlich bekannt gewordenen Biodieselimporte aus China. Das sind vermeintlich Biokraftstoffe, die aus Abfallpflanzenfett, also quasi gebrauchten Speisefett hergestellt wurden. Aber wir wissen ganz genau, dass es reines Palmöl war, was umdeklariert wurde. So, und da wird so eine Regelung natürlich ausgehebelt zu Lasten unserer Rohstoffe hier auf dem heimischen Markt, weil der Markt natürlich dadurch künstlich verknappt wird. Also nochmal zusammenfassend, es gibt keine Beimischungsverpflichtung einer gewissen Menge mehr, sondern wir haben eine wesentlich optimiertere Lösung jetzt entwickelt, dass wir trotzdem einen stabilen Absatz unseres Rapsöls zum Beispiel haben, liegt daran, dass die deutsche Biokraftstoffindustrie auch einen sehr starken Export hat. Nur es ist eigentlich ein bisschen schizophren. Wir wissen nicht, wie wir unsere Klimaschutzziele im Verkehr erfüllen sollen und verschenken sozusagen unser Klimaschutzpotenzial an andere Länder, weil wir Biokraftstoffe exportieren.
Und vielleicht nochmal die Frage, und dann kommen wir auch auf den Bereich Fütterung vielleicht dazu und die Eiweißpflanzenversorgung in dem Bereich. Hat das zu Anbauveränderungen geführt in Deutschland? Hat das Auswirkungen gehabt auf die Anbaumengen?
Ich kann so sagen, dass der Rapsanbau zum Beispiel relativ stabil geblieben ist. Mhm. Wir haben ja auch in diesem Jahr wieder eine Aussaat von, ich sag mal, knapp 1,1 Millionen Hektar. Wir hatten mal in der Spitze, das ist aber diese Zeit gewesen, von der ich gesprochen habe, als diese Reinkraftstoffvermarktung noch gelaufen ist, da hatten wir mal 1,5 Millionen Hektar. Ja, das sind aber auch, da sind in bestimmten Regionen aber auch Fruchtfolgegrenzen erreicht worden, wo wir sagen, was die Empfehlungen angeht, war das vielleicht eine vielleicht zu enge Fruchtfolge. Also das ist ganz klar. Unser Ziel ist es, und deswegen, wir wollen ungefähr so eine Fläche von 1,2 Millionen Hektar Raps etablieren, fest hier in Deutschland. Und da sind wir ja mit unseren 1,1 Millionen Hektar doch sehr nah dran.
Also wenn man mir jetzt vergleicht, Raps ist ja ein sehr wichtiger proteinliefernde Pflanze. Und wenn man das mal mit Soja vergleicht, ist das, glaube ich, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was den Verbrauch hier in Deutschland betrifft. Ihr setzt euch ja auch, also man merkt jetzt schon, der Biokraftstoffbereich ist natürlich, da ist Musik drin in dem Thema. Ich glaube, das beschäftigt euch umfassend. Man sieht ja auch, ihr macht entsprechende Kongresse, wo also richtig was los ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Ich kann mich auch erinnern an Veranstaltungen, wo tolle Autos standen. Das freut ja immer das Herz des Autofahrers. Aber kommen wir mal zum Thema Fütterung, Eiweißprodukte in der Fütterung. Ihr habt da ein Programm, das ihr in den letzten Jahren sehr stark protegiert habt. Vielleicht berichtest du da mal drüber.
Ja, das ist klar, dass wir uns als Verband immer auch mal in Klausurtagungen damit beschäftigen, was ist unsere Strategie, was ist unsere Zukunftsvision für unsere Mitglieder, die Pflanzenzüchter. Und da haben wir uns 2019 mal hingesetzt und haben mal analysiert, was können denn so die zukünftigen Potenziale angehen für die eine Seite der Ölpflanzen und auch für die Proteinseite, also für die Eiweißpflanzen. Und da ist die von dir angesprochene 10+10-Strategie entstanden. 2019 war das, haben wir das beschlossen in der Mitgliederversammlung. Was heißt das genau? Wir stellen uns vor, dass wir haben eine Zielformulierung geschrieben. Das heißt, 2030 wollen wir erreichen, oder bis 2030 wollen wir erreichen, dass jeweils 10% der deutschen Anbaufläche für Ölpflanzen oder mit Ölpflanzen belegt sind und für Proteinpflanzen. So, wenn du jetzt mal siehst, 10% der Anbaufläche sind runde 1,2 Millionen Hektar. Wir haben 12 Millionen Hektar Anbaufläche in Deutschland, nicht mehr, und aber auch nicht weniger. Das erreichen wir natürlich im Ölpflanzenanbau relativ leicht, weil wenn ich sage, der Raps liegt bei 1,1, wir haben natürlich den Sonnenblumenanbau, der sich auch ganz, ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren. So, aber auf der Proteinseite birgt das gewisse Potenziale, und das ist auch so ein bisschen unsere Absicht, dass wir mal zeigen wollen, was kann da auch gehen. Und dort wurden auch innerhalb unserer UFA-Fachkommissionen, in den verschiedenen Fachkommissionen, also das war Tierfütterung, das war auch in der Humanernährung, das war auch in dem Ackerbau, in allen Kommissionen wurde überlegt, was ist so die richtige Strategie. Und da haben wir gesagt, auch für die Proteinpflanzen streben wir ein Ziel von 10% im Jahr 2030 an. Ich muss allerdings ganz klar betonen, und das haben wir auch in der Strategie festgelegt, dass das nicht nur diese 4 Körnerleguminosen sind, die ich aufgeführt habe, sondern da gehören auch die feinsämigen Leguminosen dazu, Klee, Luzerne. Und wenn man alles das mal zusammenfasst, sind wir bei dieser Produktgruppe mit den großkörnigen und den kleinkörnigen ungefähr bei 600.000, 700.000 Hektar vielleicht im Jahr. Das heißt, wir sind da noch lange nicht bei 1,2 Millionen Hektar. Es ist eine Zielformulierung. Ob wir sie erreichen, müssen wir mal sehen. Aber das haben wir uns mal vorgenommen, das zu fördern. Und das passt eigentlich auch ganz gut in die Strategie der Bundesregierung. Du kennst ja auch diese Eiweißpflanzenstrategie des Landwirtschaftsministeriums. Und weshalb protegieren wir diesen Bereich der Leguminosen oder der Körnerleguminosen so sehr, weil wir auch merken, auch im Verbrauch, auch im Konsumentenbereich gibt es ein gewisses Interesse. Man gibt ja im Supermarkt, kannst du jetzt auch mittlerweile einen Erbsenpatty als Fleischersatz kaufen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gekauft, aber wir wissen, dass es eine wachsende Kundschaft gibt, die Interesse daran hat. Und da sage ich ganz einfach, warum sollen wir nicht versuchen, das auch mit heimischen Rohstoffen auch zu belegen? Weil bisher kommen die Rohstoffe eben aus außereuropäischen Herkünften. Das wollen wir ändern.
Und ihr würdet das ja nicht machen, wenn es so einfach wäre, weil dann bräuchte man es nicht zu schreiben, sondern dann wird es passieren. Ja? Was sind da so die größten Hürden? Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch und sage, gut, wenn es in der Kantine demnächst nur noch vegetarisch gibt, dann können wir Linsensuppe essen und so weiter, dann kommen wir diesem Ziel ja schon mal näher, wobei die Linsen wahrscheinlich gar nicht in Deutschland angebaut worden sind. Aber was sind die Hürden bei diesem Thema? Wo muss man anpacken?
Also es ist ein wesentlicher Faktor ist, es muss sich für den Landwirt, für den ackerbauenden Landwirt erstmal lohnen, diese Leguminosen, sei es kleine oder großkörnige, anzubauen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wenn sich dieser Anbau nicht rechnet langfristig und wenn sich die Erträge nicht stabilisieren, dann bekommt man eben ganz schwer so eine Kette von unten aufgebaut. Das ist das Erste. Das war auch das Ziel dieser ersten Netzwerke in diesem Leguminosenförderung des BML. Da hat man drei verschiedene Netzwerke gebildet, die sich ganz speziell um den Anbau gekümmert haben. Aber wir sagen, und das ist unser Bemühen, das muss jetzt weitergehen. Wir müssen jetzt schauen, dass die Landwirte, die aus Interesse zum Beispiel jetzt mal sich eine Körnerleguminose in die Fruchtfolge eingebaut haben, dass die auch dann in der Vermarktung, sie brauchen ja einen Händler, sie brauchen einen Erfasser, der sich auch freut, wenn in der Ernte mal ein Landwirt mit einem Doppelhänger Körnerleguminosen, Körnererbsen da mal auftaucht in der großen Getreideannahme. Also das müssen wir alles jetzt mal organisieren. Da müssen wir auch Verständnis erwecken. Und nachher natürlich im Ziel ist es so, das in die Lebensmittelindustrie natürlich hineinzubekommen. Und da gibt es ja auch in der Industrie verschiedene Ansätze im Moment, Werke zu bauen. Eins ist aktuell, brauchen wir nicht zu verschweigen, mal zurückgestellt worden in der Investition. Aber ich denke mal, der Trend geht in diese Richtung und deswegen wollen wir das fördern. So, jetzt, was sind große Herausforderungen zum Beispiel für die Landwirte? Ist es eben den Anbau, ich habe gesagt, wirtschaftlich zu gestalten und dazu gehört auch ein entsprechender Ertrag. Und eine große Thematik ist da zum Beispiel die Pflanzenschutzverfügbarkeit. Wir sind insgesamt im Ackerbau, verlieren wir viele, viele Pflanzenschutzmittel in den letzten Jahren, haben wir schon verloren und werden auch noch einige verlieren durch die Zulassungspolitik der EU. Aber wir sehen auch, dass keine neuen in der Pipeline sind. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und deswegen wird nichts an einer Erweiterung im Bereich Ackerbau, an einer Erweiterung der Fruchtfolge vorbeigehen. Und da sind wir eigentlich mit den Körnerleguminosen ganz gut aufgestellt.
Und wir reden ja, wenn wir von Körnerleguminosen sprechen, ja jetzt nicht vom Raps, nicht? Sondern fachlich gesehen sind das ja die anderen Pflanzen, die halt eben nur in geringen Anbaumengen angebaut werden. Wir reden ja auch nicht vom Soja in Deutschland oder so. Ja? Ich habe aber da auch Gespräche gehabt mit verschiedenen Züchtern, die keine Motivation haben, in dem Bereich zu forschen. Mal abgesehen davon, dass es 10 Jahre dauert, ne? Kümmern die sich lieber um den tollen Raps, den wir ja schon in den von dir besagten Anbauflächen haben. Ist das der Bundesregierung klarzumachen, um vielleicht auch noch auf die Frage zu kommen, welche Forderungen muss man an eine Regierung oder ein Ministerium stellen, was die Förderung dieses Bereiches betrifft?
Also wir haben natürlich ganz klare Forderungen. Wir haben uns so eine kleine Broschüre hier erarbeitet mit 10 Punkten, die wir jetzt an die neue Bundesregierung auch herantragen werden. Es geht ja auch darum, zum Beispiel neue Züchtungstechnologien zu unterstützen. Ja. Du weißt ja auch, da ist gerade auf Brüsseler Ebene sehr, sehr viel, also eben von Musik drin gesprochen. Ja. Da hoffen wir einfach mal jetzt unter der neuen Ratspräsidentschaft, der polnischen Ratspräsidentschaft, dass dort Fortschritte geben wird. Wir sind da eigentlich sehr optimistisch, weil wir müssen eben in der Züchtung, eben müssen wir vorankommen, dass es nicht erst 10 Jahre dauert, bis etwas vorangeht. Es gibt Züchter, die Interesse daran haben. Es gab immer Züchter, die diesen Sektor auch hochgehalten haben in den Jahren, wo der Anbau vielleicht nicht so ganz attraktiv war. Ich glaube, das ist nicht das große Problem. Es gibt auch aus meiner Sicht auch nicht die Konkurrenz zwischen Rapsanbau und Sojaanbau zum Beispiel, weil wir sprechen dort von ganz unterschiedlichen Anbaubedingungen. Wir sprechen von ganz anderen Regionen in Deutschland, wo die angebaut werden. Und bei einem muss ich ein bisschen widersprechen, von wegen Sojaanbau in Deutschland. Es gibt einen maßgeblichen Sojaanbau, yeah, in Deutschland. Also wir sprechen im Moment von 50.000, 60.000 Hektar Das ist nicht gerade, das ist ja. nichts. Ja. Ne? Der ist hauptsächlich konzentriert auf Bayern, Baden-Württemberg, weil die Sojabohnen natürlich, das ist eine wärmeliebende Pflanze, sie braucht viel Feuchtigkeit. Es gibt aber auch ganz erfolgreiche Landwirte, die in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen den Sojabohnenanbau ausprobiert haben mit den unterschiedlichsten Sorten. Also man merkt, die Landwirte haben Interesse daran und das Interesse wollen wir einfach mit unterstützen.
Ja, ich wollte das jetzt auch nicht kleinreden. Vielleicht bin ich zu sehr mit den Millionen immer unterwegs. Und wenn es dann nur 60.000 Hektar sind, das ist dann eine kleine Menge. Aber ich bin auch sehr beeindruckt und habe auch an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, wo ich die Sojabauern, muss man sie dann nennen, ne? Also Landwirte, die jetzt auch Soja in ihre Fruchtfolge mit aufgenommen haben am Anfang. Und die sind sehr motiviert. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist, dass man sieht, Landwirte sind motiviert, gucken nach vorne, lassen sich was einfallen, arbeiten mit Züchtern und so zusammen, um Lösungen da zu finden und voranzukommen. Das ist da sehr optimistisch.
Ich möchte auch noch eine Klarstellung vielleicht mal vornehmen. Es wird oft so ein bisschen ein Gegensatz aufgemacht, das heimische Soja verdrängt das Importsoja oder es wird angebaut, um das Importsoja zu ersetzen. Das können wir nicht. Das sind Mengen, das sind Volumina, das sind Volumenströme, die wir mit dem Heimischanbau sicherlich nicht bereitstellen können. Aber wir können einen Teil dazu beitragen. Und es gibt ja nun mal Vermarktungsstrukturen, Produkte, Lebensmittelverarbeiter, die genau auf diese Regionalität setzen. Und genau da packen wir an, da setzen wir an. Also nochmal, dass in der Schweinefütterung das Importsoja weiterhin eine große Bedeutung haben wird. Da geht gar kein Weg dran vorbei bei den bisherigen Verzehrsmengen. Und deswegen, das darf man nicht gegeneinander ausspielen oder als Gegensatz konstruieren, sondern wir wollen einen Teil eben aus heimischer Produktion bereitstellen. Und ich denke mir, der Markt dafür ist da.
Ja, das sehe ich auch. Und wenn ich jetzt mal an unsere Mitglieder, die Mischfutterunternehmen, denke, da wird alles aufgenommen und mit Freude aufgenommen, was aus der Region kommt. Ja, man muss ja nicht unbedingt aus dem Ausland kaufen, bei allem Respekt vor dem globalen Handel, aber man freut sich um jede Ware, die auf kurzem Wege erreichbar ist. Ne? Abschließend, unsere Zeit ist um, wollte ich auch noch mal ein bisschen wissen über Stefan Ahrens privat. Du hast ja berichtet, dass du einer der Pioniere bist der Verbände hier in Berlin damals. Ne? Wenn du jemand einen Tipp geben würdest, nach Berlin zu kommen, welche geheime Stelle, es gibt ja so geheime Orte, wie man so teilweise für Touristen empfiehlt. Welchen Ort würdest du mal empfehlen, den man so landläufig eigentlich normalerweise nicht aufsuchen würde hier in Berlin?
Ganz schwierige Frage, weil wenn ich sagen würde, dann wäre es ja kein geheimer Ort mehr. Nein, ich sage nur, dass diese alleine vor Ort zu sein und zu Veranstaltungen zu gehen, zum Beispiel Landesvertretungen, haben damals wie heute ja sehr schöne Abende, auch mal so ein klassisches Konzert, einfach mal hinzugehen, das Gespräch zu suchen. Also nicht nur immer zu den Agrarfachveranstaltungen hinzugehen, das ist vielleicht mal eine Empfehlung. Und ich weiß, dass viele auch in die ständige Vertretung pilgern, wenn sie hier in Berlin sind. Das ist nicht unbedingt ein Geheimtipp. Also da, ich denke mal, da gibt es auch andere noch.
Gut, okay. Also du willst uns nicht den Ort verraten, wo du für dich ganz alleine wärst. Ich hätte einen, ne, wenn ich da was sagen darf, das ist das Roggenfeld, was wir an der Bernauer Straße haben, was ja auch von Friedensbrot betreut wird, der Verein. Ich weiß nicht, seid ihr da als UVOP auch Mitglied? Wir sind da als DVT Mitglied.
Also wir sind als UVOP da auch engagiert. Und gerade jetzt beim 10-jährigen Jubiläum habe ich auch persönlich nochmal die Gelegenheit genutzt, den ukrainischen Landwirtschaftsminister Kowal dort kennenzulernen, auch mit ihm zu sprechen. Und das ist für mich ein Sinnbild einfach auch, diese aktuelle Entwicklung. Und was dort über den Verein initiiert wurde, ist sagenhaft, kann man schon fast sagen, dieses Netzwerk. Und deswegen sind wir da auch mit voller Überzeugung auch Mitglied.
Ja. Da sind wir einig. Ich sehe, wir Verbände stehen nah beieinander. Abschließend vielleicht so was zu deinen Gewohnheiten, weil wir eben schon über vegetarisch gesprochen haben. Da frage ich dich jetzt mal einfach, Linsensuppe oder Schnitzel?
Schnitzel.
Bier oder Wein?
Wein.
Cola oder Limo?
Limo.
Tesla oder Porsche?
Ganz klar Porsche.
Danke sehr. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg für die Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass das, was ihr macht, auch den Futterunternehmen, den Mischfutterunternehmen und letztendlich auch den Landwirten helfen. Sonst würdet ihr es nicht machen. Sonst hättet ihr keine Mitglieder. Und vielen Dank dafür. Alles Gute weiterhin. Das war's in diesem Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.